Die ganze Regierung hat doch mittlerweile Schlagseite wie das vor Neuseeland auf Grund gelaufene Containerschiff. Und die Regierungsmitglieder, also die Container, die über Bord gehen, die schwimmen, weil sie leer sind und hohl.
Komport Nummer 302, 10 Jahre Gitmo. Hallo und herzlich willkommen zum 302. Komport, den ich am heutigen kalten und eben gerade eklig nassen und vor allen Dingen auch schneeigen Freitag, dem 13. Januar 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 19.
Ja, und es sapscht gerade hier unter der Folie. Ich hoffe mal, dass das iPhone das jetzt noch gerade überlebt. Aber ja, so, das Intro kommt aus der Neues aus der Anstalt Sendung Nummer 45 mit dem Regierungscontainer. Und, ja, cool sind die, ne? Und, was es hier aber wieder zu hören gibt, ist dann nicht so sehr der Schnee, weil der war schließlich erst in Teil 3 und hat mir Teil 3 eine Aufnahme versaut, die ich dann nämlich glatt noch ein zweites Mal machen durfte, sondern die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech inklusive Space, einer Meldung, und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück hört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, die diese Woche auch besonders lang geworden ist. Drinne sind eigentlich nur Regierung, Wulf und Wirtschaft, aber dafür in umso länger. 3 Grad, scattert klausige, ja, chillige Greetings. Die 3 Grad, die windchillen wie minus 1, Comfort Level wie minus 2 und der Wind macht irgendwas zwischen 30 und 44 km/h aus dem Westen. Oder ein ist ausgedrückt, empfindlich unwarm. Aber ja, so, dann hätten wir da mal als erstes eine Meldung, die ist gar nicht aus einer von den Rubriken, sondern mir als erstes so in die Finger gefallen, nämlich im Saarland ist die bundesweit erste Jamaika-Landesregierung zerplatzt. Und zwar während Philipp Rücktritt Rösler gerade auf irgendeinem FDP-Veranstaltungsblubber irgendwas von Wachstum gefaselt hat. Und wie erfolgreich die FDP doch sei und dass nur dank der FDP es Deutschland so großartig ginge. Also just während er sich selbst beschleimt hat, ist im Saarland die Regierung geplatzt. Puff. Und zwar wegen der FDP. Weil die da irgendwie nicht in der Lage waren, sich darüber zu einigen, wer denn jetzt nun eigentlich da deren Handvoll Leute führen soll. Nun ja, Peng. Aber ja. Die seit Monaten anhaltenden Zerwürfnisse innerhalb der FDP-Landtagsfraktion und der FDP Saar seien nicht mehr länger mit der Verantwortung für die Zukunftssicherung des Landes vereinbar, sagte CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Deshalb bestehe für sie keine Möglichkeit mehr, die Koalition mit der FDP bis zum Ende der Wahlperiode fortzusetzen. Das Bündnis aus CDU, FDP und Grünen bestand seit 2009. Also so gerade mal irgendwie 2 Jahre haben die gehalten. Nein, sowas. Mit der FDP kann man keine Regierung machen. Ach. Ja, ich fand das lustig. So, dann gab es auch noch am Freitag die Meldung, dass die Kramp-Karrenbauer, also die Nachfolgerin von dem neuen Bundesverfassungsrichter, jetzt irgendwie mit der SPD reden will. Ob man denn nicht irgendwie große Kotzerei machen könnte da unten. Wobei, groß im Saarland, naja. Ja, also, die CDU-Ministerpräsidentin, die hat beschieden, dass man mit der FDP also keine Regierung machen kann. Größter Brüller an der Geschichte war dann, dass dann irgendwie ein Stückchen später der Niebel seine Hackfresse in irgendwelche Medien geschoben hat und verkündet hat, das sei ja alles eine Verschwörung gegen die FDP. Die wären ja total regierungsfähig, wenn er nicht die böse, böse CDU sie daran hindern würde. Also, der Witz ist wohl der, dass die da irgendwie schon länger keinen Fraktionschef haben da unten. Und das auch nicht absehbar war, wann sie sich denn mal irgendwann wieder zusammengerissen haben, irgendwie halbwegs offiziell dastehen zu wollen. Und Ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass einem da dann irgendwann einfach mal was platzt und man dann die Pfeifen loswerden will. Aber hey. So. Na, also, offizielle Verlautbarung war dann auch, aber auf Bundesebene ist ja alles viel besser. Was man zum Beispiel daran sehen kann, dass die FDP außer Steuersenkungen gar nichts erreicht. Und der einzige Grund, warum ich im Moment immer noch nicht lautstark nach Neuwahlen im Bund verlange. Naja, okay, die zwei Gründe, warum ich nicht nach Neuwahlen im Bund verlange. Erstens, wir haben kein verfassungskonformes Bundeswahlrecht. Und zweitens, wenn SLS da weg ist oder irgendein FDP-Pfeifer einen auf Justizdödel macht, Browser, was ist doch gleich nochmal ein Browser, dann kommt die Vorratsdatenspeicherung. Na, nur SLS ist da eigentlich im Moment noch im Weg. Und also nach der nächsten Wahl gehe ich mal davon aus, dass irgendeine Koalition kommt, die auch eine Vorratsdatenspeicherung machen wird. Für mindestens 3 Milliarden Jahre. Weil irgendwelchen Sicherheitsfanatikern das ja angeblich auch so wichtig ist. Ja, die Beweise, warum das denn angeblich wichtig sein soll, in dreiköpfiger Affe. Ja. So, Neues aus der Regierung. Genau, da gibt's dann nämlich noch den Bulzler. Die FDP trifft sich in Stuttgart zum traditionellen Dreikönigstreffen. Parteichef Philipp Rücktritt Rösler sieht die schwarz-gelbe Bundesregierung in keiner Krise. Deutschland gehe es besser als unter Rot-Grün, sagte er in seiner Rede. Und Deutschland gehe es besser als unter der Großen Koalition. Dem Land gehe es gut unter Schwarz-Geld. Was aber weder an Schwarz noch Geld liegt, nicht wahr? Na, weil, Herr Rösler, was hat die FDP denn Großartiges durchgesetzt? Na, legen Sie doch mal auf den Tisch. Die Hotelsubvention. Ja, eine ganze Milliarde aus dem Fenster geworfen. Immer weitere Steuersenkungsforderungen. Na, weil ist nicht so, dass irgendwie der Staat nicht vielleicht irgendwie das Problem hat, dass er zu wenig Geld einnimmt. Na, dass man also eine Staatsschuldenkrise deswegen hat, weil die Einnahmen weniger sind als die Ausgaben. Na, und dass man das auch relativ einfach dadurch beseitigen kann, dass man die Einnahmen erhöht. Indem man nämlich schlichtweg von den Leuten, die zu viel Geld haben, um es ohnehin ausgeben zu können, mehr Steuern nimmt. Na, aber nein, das sind ja die Leistungsträger. Und Leistung muss sich ja bekanntlich wieder lohnen. Ne? Also, aber hey. Die Liberalen befinden sich in einem verheerenden Umfragetief. Und auch Rösler gilt als angeschlagener Parteichef. Es muss ihm gelingen, die Partei aufzurichten. Ich hab da jetzt ein Bild im Kopf. Also, was hat die FDP denn Großartiges geleistet? Ja, Rösler hat immer noch nicht das getan, was ich ihm die ganze Zeit immer wieder empfehle. Nämlich einfach mal SLS stärken. Sich einfach mal hinstellen und sagen, ja, also mit uns gibt es keine Vorratsdatenspeicherung. Punkt. Gehen Sie weg, CDU. Gehen Sie weg, CSU. Na, wenn er das täte, dann hätten sie nämlich mal ein Thema, was vielleicht auch mal den einen oder anderen Wähler vielleicht interessieren könnte. Und solange wie er das nicht macht, wüsste ich nicht, warum ich eine FDP wählen wollen sollte. Welchen Grund sollte ich haben, so etwas Irrsinniges zu tun? Fällt mir nicht ein, also, ne? So, dann gab es Klammer-DP. Das Scheitern der Jamaika-Koalition im Saarland wird nach Einschätzung der FDP keine Auswirkungen auf die schwarz-gelbe Koalition in Berlin haben. Er habe Kontakt mit Kanzlerin Angela Merkel gehabt. Die CDU wisse, dass die FDP im Bund ein verlässlicher Partner sei, sagte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr am Rande des Dreikönigstreffens in Stuttgart. Gerade bei den Euro-Abstimmungen habe die FDP stets mit für klare Mehrheiten gesorgt. Oder anders ausgedrückte, bla 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 bla. Wir wissen ganz genau, wenn jetzt Wahlen wären, würden wir nicht mehr im Bundestag sitzen. Und deswegen werden wir alles tun, um diese Wahlperiode bis zum Ende auszusitzen. Und danach dann halt nicht mehr im Bundestag zu sitzen. Ich meine, hallo? Ihr macht euch irrelevant. Die einzige Person in der FDP, von der ich wüsste, dass sie auch nur einen Hauch relevant wäre, ist SLS. Weil die nämlich wirklich konsequent sich weigert, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Punkt. Die sitzt das Ding einfach mal aus. Na so, frei nach dem Motto, da wird wirklich in dieser Legislaturperiode keine Vorratsdatenspeicherung kommen. Einfach nur wegen ihr. Na, weil sie sich weigert, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Punkt. Ja, und das macht sie irgendwie ziemlich alleine. Also mir wäre nicht bekannt, dass es auch nur irgendwo ein lobendes Wort aus Richtung Rösler und Co. gegeben hätte. So, dann gibt es CSU-Chef Seehofer 2012 als das entscheidende Jahr für die schwarz-gelbe Koalition im Bund bezeichnet. Zum Abschluss der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth sagte Seehofer, es werde sich in diesem Jahr zeigen, mit welchen Chancen Union und FDP zur Bundestagswahl 2013 antreten. Die CSU sei sehr gefestigt und in bester Stimmung, bla, Fasel, Fasel, bla, noch so eine Splitterpartei. Na? Wobei die CSU ja wenigstens noch die Hoffnung hat, im nächsten Bundestag auch wieder vertreten sein zu können. Weil die in nur Bayern trotzdem mehr als 5% der bundesweiten Stimmen bekommen könnten. Aber hey. So, dann gab es Schuldler, weil nämlich die FDP einen Kurswechsel in der Haushaltspolitik fordert. Auf dem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart bezeichnete Parteichef Rücktritt Rösler den Abbau der Staatsverschuldung als vorrangige Aufgabe. Ziel sei ein schuldenfreies Deutschland. Das sei nur mit Wachstum und nicht mit Steuererhöhungen möglich. Weil Wachstum kommt wie zustande? Ah, keine Steuererhöhungen. Nein, wir haben ja auch nicht irgendwie, das letzte Mal, als die FDP in einer Bundesregierung war, der Dicke, ne? Da hatte es höhere Steuersätze. Das war schlecht, weil, na? Also ich meine, hallo, wenn hier ständig die Einnahmensituation runtergekürzt wird, dann kann man schlicht und ergreifend nicht schuldenfrei sein. Nicht, wenn man die Ausgaben nicht genauso hart auch runterkürzen würde, was dann allerdings plötzlich Dinge wegnimmt wie, naja, man könnte halt nicht mehr Subventionen verteilen, ne? Und wenn die Hoteliers schon mal gerade 1 Milliarde über den Tisch wachsen lassen, dann müssen die noch Subventionen zukommen lassen. Das geht doch nicht ohne. Ja, also Röslers Mantra, Wachstum, 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 Wachstum und auf gar keinen Fall Steuererhöhungen. Das geht ja mal gar nicht. Außerdem wollen wir doch die Steuersenkungen noch. Ja, ich weiß nicht, ob der Kerl das wirklich glaubt, was er da von sich gibt. Ob er wirklich so dämlich ist. Oder ob er einfach nur schwafelt, weil er eh weiß, ja, pff, egal was er sagt. Bla 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 bla. Bla, genau. Dann hat der Generalsekretär Döring seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. Die FDP müsse sich wieder um die Probleme des Landes kümmern, statt sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Naja, also ich meine, wenn die FDP sich um die Probleme des Landes kümmern wollen würde, ja, der Eindruck ist, also mein Eindruck ist, die FDP kümmert sich immer nur um sich selbst. Sie hat sich noch nie um irgendetwas anderes als sich selbst gekümmert. Na, erst hat große Steuersenkungsschwafel. Na, und jetzt dieses lustige Wachstumsgeschwafel. Wachstum um jeden Preis. Ja, und wo soll der herkommen? Auf wessen Kosten? Ja, wo sollen denn die Dinge hinverkauft werden, die da so wachstumsmäßig irgendwie verkauft werden sollen? Wer soll die kaufen? Deutsche können sie nicht kaufen, weil ne, da müsste man ja an die Löhne ran. Und das geht ja mal gar nicht, wegen weil blub. Ja, das Ausland kann sie auch nicht kaufen, weil das Ausland muss ja gefälligst auch sparen. Also wo soll's hin? Ja, einfach nur irgendwie Zeug gleich in den Müll hauen. Naja, muss aber jemand bezahlen, ne? Dann gibt's Vorhartz. Hartz-IV-Empfänger bekommen im kommenden Jahr mehr Geld. Ihre Bezüge sollen dann mindestens 10 Euro monatlich steigen, berichtet die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf eine bisher unbeachtet gebliebene Passage im neuen Steuersenkungsgesetz. In der Gesetzesbegründung wird davon ausgegangen, dass der Regelsatz 2013 von heute 374 Euro auf mindestens 384 Euro steigen wird. Mitte dieser Prognose wird in dem Gesetz die für 2013 und 2014 geplante schrittweise Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags begründet. Der Grundfreibetrag hängt direkt von der Höhe des Regelsatzes ab. Aha. Habe ich auch sonst irgendwie nie was von gehört. So, Röttkürzer. Nach dem Rekordzuwachs an neuen Solaranlagen im vergangenen Jahr schließt Umweltminister Norbert Röntgen stärkere Fördereinschnitte als bisher geplant nicht aus. Weil, wo kämen wir denn auch hin, wenn es keinen Stromausfälle gäbe? Und wo kämen wir denn auch hin, wenn Solarstrom weiter gefördert würde? Da würde man ja am Ende glatt beweisen, dass das ganze Geschwafel von wegen AKWs seien so alternativlos eben genau das war. Geschwafel. Hat Herr Röttgen noch nicht realisiert, dass doch jetzt opportun ist, Atomkraftwerke wieder blöd zu finden. Sogar in der Union. Bei Branchengesprächen noch im Januar gehe es auch um eine weitere Verstetigung von Förderanpassungen, sagte Röntgen in Berlin. Im Dezember war eine neu installierte Photovoltaikleistung von 3000 Megawatt gemeldet worden. So viel wie nie zuvor in einem Monat. Bla bla bla. Also er will weniger Geld ausgeben. Dann gibt's den Guttenhandel. Ex-Verteidigungsvollidiot Karl Wilhelm Theodor zu Guttenplack will nach Spiegelbericht voraussichtlich bald mit der CSU über eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2013 sprechen. Der CSU-Kreischef im betreffenden oberfränkischen Wahlkreis, Christian Meissner, habe Guttenplack zu einem Treffen innerhalb der nächsten 4 bis 5 Wochen aufgefordert. Heißt es, Guttenberg habe per SMS geantwortet: Machen wir. Also, das ist ja irgendwie so ein Provinzpolitdödel, der bewiesen hat, dass er keine Eier hat. Na, der eigentlich, fragt man sich eh, warum will den irgendjemand zurückhaben? Ja, aber er war immer so hübsch. Oder was? Hallo? Was qualifiziert den? Er hat bewiesen, dass er Fehler nicht eingesteht. Immer nur das gesteht, was er nicht mehr leugnen kann. Was schon bewiesen ist. Er erinnert mich jetzt gerade an einen gewissen Bimbis-Präsidenten. Aber ja. Ja, meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ja, ja, und 80 Datenträger. Ja, jemand, der also schon davon überfordert ist, überhaupt einfach nur ein normales Familienleben und einen Job und dann vielleicht noch eine Doktorarbeit unter einen Hut zu bringen. So jemand soll Spitzenpolitiker sein. Nee, Entschuldigung, so jemanden möchte ich nicht, dass der überhaupt irgendeine Verantwortung hat. Weil wenn der schon vom normalen Leben überfordert ist, dann sollte er sich vielleicht erstmal darauf konzentrieren, einfach nur sein normales Leben zu leben und nicht auch noch irgendwelche Verantwortung zu haben. Ja, weil am Ende kommen da sonst Menschen um wegen ihm. Ja, gerade als Kriegsminister. Verteidigungs... Entschuldigung. So, am Montag gab es dann Antibiotikaigner, weil nämlich Hähnchenfleisch in Supermärkten nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz oft mit Keimen belastet ist, die gegen Antibiotika resistent sind. Und da hat dann Trulse-Aigner beschieden, dass man jetzt dann doch mal was tun könnte. Ne, Trulse-Aigner hat mal wieder was gefunden, was nicht Facebook ist, wozu sie ihre dumme Fresse aufmachen kann. Ja, ne... Bei Stichproben seien auf jeder zweiten Probe Keime gefunden worden, teilte der BUND in Berlin mit. Sie könnten bei anfälligen Menschen zu schweren Erkrankungen führen, aber nicht mehr wirkungsvoll mit Medikamenten bekämpft werden. Landwirtschaftsministerin Aigner kündigte an, noch in dieser Woche einen Gesetzentwurf einzubringen, der den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung stark einschränken soll. Ja, es würde ja an sich schon ein guter Schritt in die richtige Richtung sein, wenn nicht diejenigen Antibiotika bei Tierzucht eingesetzt werden, die in den Krankenhäusern in dem nur im äußersten Notfall gegen extrem multiresistente Keime anwenden Schrank liegen. Na, da gibt's so Sicherheitsantibiotika, die in der Medizin nicht genutzt werden, weil die halt noch wirksam sind, die dann bei irgendwelchen Viechern eingesetzt werden, weil die machen ja gleich auch noch so als Nebenwirkung hübsches Wachstum. Wo ich mich auch noch an die Stirn packen kann. Na, weil dann werden die Viecher dann in der Medizin plötzlich nicht mehr eingefangen, weil, naja, die Resistenz haben sie sich dann schon bilden müssen. Ja, so ein Scheißdreck aber auch. Aber hey, dann gibt's die FDP-Förderung. Bei Hilfe gefunden. Also damit konnte ja wohl niemand rechnen. FDP-Mitglieder werden angeblich massenhaft mit gut bezahlten Beamtenposten in Ministerien versorgt. Nein, nicht doch die FDP. Na, also weil bei Nibel, da gibt's irgendwie so bummelig ein Dutzend höchst ungewöhnlicher Besetzungen mit Geschmäckle. Das andere auffallende Ministerium ist das ebenfalls FDP-geführte Wirtschaftsministerium. Herr Rösler, haben Sie mal eine Erklärung? Ach, dafür ist die FDP gut. Irgendwelche Pfeifen mit politischen Plätzchen zu versorgen, die dann auch auf Ewigkeit noch lustige Pensionsansprüche nach sich ziehen, ja? Ja, es reicht also nicht nur, dass wir irgendwie einen Bimbis-Präsidenten schon wieder mit einer lebenslangen Versorgung versorgt haben, sondern jetzt müssen auch noch irgendwelche Vollidioten in einem Ministerium, was der Herr Niebel ja bekanntlich beseitigen wollte, weil es ja so unnötig sei. Ja, und da kommen dann irgendwelche völlig unqualifizierten Figuren, kriegen da ein Plätzchen, aus dem dann sofort ein Pensionsanspruch erwächst, den man im normalen Arbeitnehmerleben niemals erreichen könnte. Ja, und das ist aber völlig harmlos. Ne? Frage ich mich noch, was ist denn im Gesundheitsministerium? Sollen wir mal keiner erzählen, dass Rösler nicht in seinem letzten Ministerium auch schon Scheiße gebaut hätte? Dann sollen wir mal keiner erzählen, dass der Bahn nicht auch noch Scheiße baut? Das glaube ich nämlich nicht. Bei SLS könnte ich es mir eventuell noch vorstellen. So, JustiNS, eine unabhängige Kommission, soll die NS-Vergangenheit von Mitarbeitern der Bundesjustizbehörden aufarbeiten. Die erste Frage, die sich mir aufdrängte, warum erst jetzt? Ja, 1945 ist schließlich schon ein paar Jährchen länger her. Also die einzige Begründung, die mir da so einfallen will, ist, naja, jetzt lebt ja eh keiner mehr, beziehungsweise sie sind zumindest nicht mehr aktiv. Ja, weil, also, kommt man da irgendwie so auf den Trichter, wobei jetzt lebt keiner mehr. Aktiv sein dürften die schon länger nicht mehr, weil die müssen ja auch schon ein paar Tage alt gewesen sein, vor 45. Ja, von daher, und da fällt euch jetzt ein, dass ihr mal nachgucken wollt, ja? Aber Stasi ist böse, weil, also alten Nazis wurden nie gesucht. Wenn man jetzt das erste Mal anfangen will, in der Justiz mal nachzugucken, wo eigentlich die ganzen Leute alle herkamen. Oh, Mensch, da, guck mal. Und die haben interessante Urteile gesprochen, ne? Und Herr Filbinger war ja immer ein Nazi-Gegner, wissen wir ja schließlich schon. Und diese lustige Kommission wird jetzt jedenfalls untersuchen, wie weit in den 1950er und 60er Jahren der Einfluss von Juristen ging, die vor 1945 an Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt waren, teilte die Ressortchefin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger in Berlin mit. Bekannt ist, dass im Justizministerium und auch beim Bundesgerichtshof zahlreiche Juristen mit NS-Vergangenheit arbeiteten. Das Thema sei bereits untersucht worden, es gebe jedoch Forschungslücken, so die Ministerin. Oder anders ausgedrückt, es haben Leute mal gezielt weggeguckt. Herr Filbinger fällt mir so spontan ein. Ja, ein Nazi-Gegner. Ich weiß, der hat ja die Todesurteile auch völlig gegen seinen Willen ausgesprochen. Das ist so die Figur, die mir einfällt, von der ich weiß. So, Wulff, da gab es als erstes mal einen Bankerspruch, weil nämlich die BW Bank den Ausführungen von Bundeswuff in dem Fernsehinterview nach einem Medienbericht in einem Detail widersprochen hat. Nach Informationen der Springer-Zeitung Die Welt kam der Vertrag für ein langfristiges Darlehen zur Finanzierung seines Einfamilienhauses nicht bereits im vergangenen November zustande, weil nämlich Kreditverträge der Schriftform unterliegen, was der gelernte Jurist Christian W. hätte wissen dürfen. Alternativ ist er ein ziemlich schlechter Jurist und möchte vielleicht nochmal mit seinen Anwälten darüber kommunizieren, was er dann eigentlich so für Scheiße labert. Na, also die Bank hat gesagt, nee, nix. Bevor der uns nicht unterschrieben den Vertrag zurückgeschickt hatte, war gar nichts in Sack und Tüten. Weil dürfen wir ja gar nicht. Na, also, zu dieser Zeit hat es bereits rund eine Woche erste Zeitungsberichte über die Umstände seiner Hausfinanzierung gegeben. Oder anders ausgedrückt, ja, Wulff hat tatsächlich immer erst dann, nachdem bekannt wurde, dass da Scheiße ist, seinen fetten Hintern in Bewegung gesetzt. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber ja. So, dann gab es ein Entlangen. Bundespräsident Wulff hält in seiner Kredit- und Medienaffäre trotz weiterhin offener Fragen Rückendeckung aus Regierungskoalition. Der CDU-Politiker Miesfelder mahnte im Deutschlandfunk ein Ende der Debatte an. Es sei richtig gewesen, dass die Medien immer wieder nachgefragt hätten. Allerdings sei er überzeugt, dass in der Bevölkerung inzwischen die Stimmung vorherrsche, das Thema jetzt auch endlich ruhen zu lassen. Weil es kann doch nicht sein, dass ein Politiker, der sich von Unternehmern Dinge zukommen lässt und die Unternehmer dafür dann natürlich nicht als Dank, sondern rein zufällig irgendwohin mitnimmt, dass sowas ja völlig in Ordnung ist. Ne? Das nennt man übrigens in anderen Ländern Korruption. Na? Wenn also irgendwie ein Herr Westerwelle zum Beispiel sich vor die Presse kullert und verkündet, Korruption im Ausland sei böse, dann ist hier wieder ein Fall, wo die Vertreter der anderen Länder laut lachend auf den Herrn Westerwelle zeigen können und sagen können, ha, 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 nee, klar, geh weg. Ne? Und der Herr Miesfelder braucht also seine Fresse auch nicht mehr aufmachen in Zukunft. Na, also Korruption ist in Deutschland völlig in Ordnung, weil darum. Na, man muss also nur ein genügend hohes Amt haben, dann ist das völlig in Ordnung, wenn man sich von Unternehmern bezahlen lässt. Na, also ich meine, ja, es ist schon richtig, dass einem akut auffallen darf, dass ausgerechnet der Springer Verlag sich jetzt in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Und dass, also hier die Springers, die haben ja irgendwie Wulfs letzte Scheidung doch mit sehr rührenden Home-Stories begleitet. Und dann das ausgedrückte Wulf ist mit denen ins Bett gestiegen. Und wundert sich dann, dass beim Aufwachen neben ihm jemand liegt. Nein, so ein Zufall aber auch. So, dann gab es einen Schuh, weil nämlich eine Schuhdemo am Wochenende war. Angemeldet, oder die Polizei genehmigte die Demonstration für 150 Teilnehmer. Es waren wohl so wummelig 300 da, die er vorm Schloss Bellevue dem Herrn Bimbis-Präsidenten mal den Schuh gezeigt haben. Das hat bei Gutenplack ja schon so gut funktioniert. Wie war das? Irgendwie 3 Wochen später war er weg. Oder waren es Monate? Also, ja, eine Schuhdemo. Dann gab es auch Schmierkel, weil nämlich Kanzlerin Angela Merkel die öffentliche Erklärung des Bundespräsidenten in seinem Fernsehinterview begrüßt hat. Dies sei ein wichtiger Schritt, Vertrauen wiederherzustellen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bekannt und berühmt vom Staatsfernsehen. Ja, also, blub, das war gar kein Vertrauen. Ja, vor allen Dingen irgendwie das Geschwafel von wegen Transparenz und bla bla. Ja, was denn für eine Transparenz? Und 6-seitiges Dokument von den Anwälten, die bescheinigen, dass das egal was gewesen ist, worüber wir hier nicht reden. Aber das war alles schon in Ordnung, ist ein bisschen dünn. Vor allen Dingen, weil die Vorwürfe ja doch recht detailliert bekannt sind. Ja, aber hey, also Merkel hat da jedenfalls rumgeschwafelt. Die will einfach nicht jetzt nochmal irgendwie wen durchdrücken müssen. Dann gab es noch eine Erinnerungshilfe, weil nämlich die Blödzeitung dem Bimbis-Präsidenten eine Abschrift des Wortlauts seines Gepöbels auf der Mailbox von Diekmann übermittelt hat. Das sei geschehen, damit er sich bei Aussagen darüber nicht nur auf seine Erinnerung stützen müsse, teilte der Springer Verlag mit. Aber veröffentlichen wollten sie natürlich nicht, wobei mir dann auch Meldungen begegnet sind, dass diverse Springer-Leute bei diversen anderen Medien regelmäßig anrufen und aus dem Ding vorlesen. Also ja, natürlich veröffentlichen sie nicht. Sie hoffen nur darauf, dass irgendjemand das mal mehr oder weniger komplett selber veröffentlicht und sie danach ihre Hände in Unschuld baden können, weil wir waren es doch nicht. Was übrigens auch nicht gerade von besonders viel Cojones zeugt, weil hätten sie die Eier, würden sie es einfach selber veröffentlichen. Juristisch kann ihnen keiner was. Aber die Eier haben sie nicht und sie wollen ja nicht als diejenigen gelten, die hier eine Kampagne machen, fahren aber die Kampagne weiter. Na, bisschen offensichtlich, aber hey. So, dann gab es auch noch Vorwürfe, weil nämlich mitten in der Kredit- und Medienaffäre gegen Bimbis-Präsidenten Christian Wulff nun auch Vorwürfe wegen seiner früheren Tätigkeit als VW-Aufsichtsrat laut geworden sind. VW-Investoren halten Wulff nach einem Bericht der Wirtschaftswoche vor, während der Übernahmeschlacht von Porsche und Volkswagen Pflichten verletzt zu haben. So habe er als niedersächsischer Ministerpräsident und Mitglied im VW-Kontrollgremium nicht verhindert, dass Anleger getäuscht worden seien. Die Investoren fordern dem Bericht zufolge knapp 1,8 Milliarden Schadensersatz. Das ist dann ein neues Kompromat und wirft die Frage auf, welcher Unternehmer, mit dem er natürlich nie Geschäftsbeziehungen hat, ihm denn jetzt 1,8 Milliarden zukommen lässt. Zinsgünstig natürlich. So, dann gab es schon Gerüchte über eine Nachfolge, dass Parteichefs der schwarz-gelben Koalition sich bereits über ihr Vorgehen einig wären, sollte er zurücktreten. Gab es da so eine Meldung in der Berufung auf Regierungskreise? Oder anders ausgedrückt, natürlich machen die sich Gedanken drüber, wie sie denn den nächsten Nachfolger ausgeklüngelt kriegen. Damit dann wieder irgendjemand rauskommt, der entweder Parteisoldat ist und brav das tut, was Merkel von ihm will, nämlich alles abnicken. Oder sie irgendwen finden, der eh Wurst ist. Jemand ohne Rückgrat. Herr Rösler, was grinsen Sie so breit? Das haben sie dann aber auch ganz schnell leugnen lassen, weil nein, also die CDU hat einen Medienbericht dementiert, wonach es in der Bundesregierung bereits eine Absprache gibt, wie im Falle eines Rücktritts von Bundespräsident Wulff verfahren werden soll. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Altmaier sagte im Deutschlandfunk, dies sei blanke Spekulation. Ja, und? Ist es nicht die Wahrheit? Na, weil natürlich haben die sich schon längst Gedanken darüber gemacht. Also sie wären schön blöd, wenn sie sich keine Gedanken machen würden. So, am Sonntag gab es dann Wahles, weil nämlich irgendwie die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles irgendwie was davon gefaselt hat. Also wenn Wulff zurücktritt, dann braucht es aber Neuwahlen. Der Frau sollte man nochmal irgendwie erklären, dass der Bundestag sich nicht auflösen kann und ein Rücktritt eines Bundespräsidenten auf den Bundestag per se keine Auswirkungen hat. Mal ganz davon abgesehen, Frau Nahles, auch Ihnen dürfte bekannt sein, dass gegen das aktuell bestehende Bundeswahlgesetz eine Partei namens SPD übrigens Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat. Und anders ausgedrückt, selbst wenn es Neuwahlen gibt, sind die nicht auf Basis eines nach Ansicht der SPD verfassungskonformen Bundeswahlrecht möglich. Na? Also bitte, halten Sie mal schön die Füße still. Und dann hat es auch noch von den Grünen irgendwie Nachforderungen. Die Parteivorsitzende Roth sagte der Welt am Sonntag, Bundeskanzlerin Merkel müsse auf die politischen Kräfte im Land zugehen für einen neuen Bimbis-Präsidentin. Und Gauck wäre doch ein idealer Bundespräsident gewesen, wobei irgendwie irgendwelchen Leuten von der SPD wohl auch aufgefallen ist, dass der Kerl eigentlich nur neoliberales Geschwafel von sich gelassen hat. Und eigentlich auch nur deswegen von der Union nicht vorgeschlagen wurde, weil nun ja, also hier der Wulff, der hätte ja Merkel gefährlich werden können als nächster Kanzlerkandidat. Der musste weg. Was bei Gauck irgendwie nicht der Fall ist, aber Gauck ist halt so neoliberalala. Den will im Zweifelsfall auch keiner. Also ich zumindest will ihn nicht. Aber hey. Dann gab es den Aussitz, weil Wulff hofft, die Kredit- und Medienaffäre unbeschadet zu überstehen. In einem Jahr sei das alles vergessen, soll er nach Informationen der Schöbringer Presse blöd am Sonntag auf einem internen Neujahrsempfang für seine Mitarbeiter gesagt haben. Ja, ja, und da war dann auch noch die Rede davon, er sei zuversichtlich, dass dieses Stahlgewitter bald vorbei sei. Der Kerl setzt sich in jede Nessel, die er finden kann, mal ganz davon abgesehen, Springerpresse lanciert Aussagen, na, was man darauf geben kann. Na, also jetzt haben sie sich auf ihn eingeschossen und schießen jetzt mit jedem Dung, den sie finden können. Und Mann, haben die viel Dung über den Kerl. Dann gab es ein Gabriel-Angebot, der dann nämlich verkündet hat, naja, also man würde aber mit Union und FDP im Fall eines Rücktritts von Bundeswuff zusammenarbeiten, aber Neuwahlen würde man ja doch nicht wollen. Aha. Ja, nee, klar. Dann hat Kauder, der Unionsfraktionschef Kauder, ein Basta gemurmelt. Er hat zwar das Krisenmanagement von Wulff bemängelt, den Umgang mit der Kredit- und Medienaffäre, der sei wirklich nicht gut gewesen, aber zugleich betonte er, Wulff bleibe jetzt im Amt. Basta, das Staatsoberhaupt habe seine Fehler eingeräumt und sich entschuldigt. Basta. Von den 1,8 Milliarden in Sachen VW und Porsche scheint der Herr Kauder noch nichts gehört zu haben. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich außer der einen Meldung da irgendwie auch nicht viel von gesehen habe. Ne? Aber also wenn da 1,8 Milliarden Schadensersatz auf den Wulff zukommen, dann möchte ich sehen, dass er das ohne Geschäftsbeziehungen mit irgendwelchen Unternehmersgattinnen finanziert kriegt. Na, also ich meine, okay, er ist sehr solvent, weil er ja bis an sein Lebensende knapp 200.000 Euro jedes Jahr in den Arsch geblasen kriegt. Na, von daher besteht nicht die Gefahr, dass er irgendeinen Kredit nicht zurückzahlen können wird. Aber, So, am Dienstag gab es dann Transparheim, weil nämlich Wulff offenbar die Veröffentlichung der detaillierten Fragen und Antworten in der Kredit- und Medienaffäre ablehnt. Wulffs Rechtsbeistand leer, sagte dem Berliner Tagesspiegel, der dazu geführte Schriftverkehr zwischen Anwälten und Dritten falle unter die anwältliche Verschwiegenheitspflicht. Kommentar Udo Vetter, The Law Blog. Naja, davon kann Wulff absehen. Er kann seinem Anwalt die Erlaubnis erteilen, Sachen zu veröffentlichen, die normalerweise unter die Verschwiegenheitspflicht fielen. Ja, also wenn sich Wulff hinstellt und verkündet, nein, das darf nicht veröffentlicht werden, weil mein Anwalt darüber nicht reden darf, Sternchen, weil ich es ihm verboten habe, beziehungsweise es ihm nicht erlaubt habe, dann ist Wulff, das Geschwafel von wegen Transparenz, das war eben auch genau das Geschwafel. Wäre es ernst gemeint gewesen, hätte Wulff tatsächlich ja auch mal irgendwie Dinge veröffentlichen können. So, dann gab es den Meyers Rückzug, weil nämlich Wulff jetzt überraschend darauf verzichtet, einem 45-Jährigen aus Sachsen wegen Majestätsbeleidigung, Verunglimpfung zu belangen. Wulff habe die für die Strafverfolgung erforderliche Ermächtigung zurückgenommen, teilt das Landgericht Dresden mit. Gründe hätte er zwar nicht genannt. Also, dass irgendwie hier ja jemanden wegen Facebook in Grund und Boden klagen, strafrechtlich verfolgen, das ist dann auch Wulff aufgefallen worden, dass das irgendwie, also wenn die Presse davon Wind kriegt, sie dann einfach nochmal eine Runde tiefer in den Kompromatkoffer reingreifen können. Und der Kompromatkoffer scheint sehr gut gefüllt. Ja, dass das also so medial eher nicht so die genialste aller Ideen ist, das wurde ihm dann auch aufgefallen. So, dann gab es den Altmaier, der dann rumgebellt hat, von wegen der Anwalt von Wulff, der solle sich doch nicht so haben und Verschwiegenheit hin, Verschwiegenheit her, der sollte doch einfach mal veröffentlichen. Wozu mir nur einfällt, der Herr Altmaier bellt am falschen Baum. Der Herr Altmaier müsste eigentlich nur sein Beinchen bei Wulff heben, weil Wulff ist derjenige, der sagen kann, lieber Anwalt, ich entbinde dich hiermit in dieser Angelegenheit von deiner Verschwiegenheitspflicht und gebe dir hiermit ausdrücklich die Erlaubnis, nach Rücksprache mit mir von mir aus, zu veröffentlichen. Ja? So, dann hat Lammert was gesehen, nämlich dessen Amt beschädigt, also nicht seins, sondern das des BIMBIS-Präsidenten über diesen Effekt, könne niemand glücklich sein. Gleichzeitig betonte er, dass es sich nicht um eine Staatskrise handele. Den Medien warf Lammert vor, aus Wettbewerbsgründen immer früher und schneller mit Vermutungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Naja, also mir ist jetzt inzwischen auch schon irgendwo begegnet, ja, so die Suche nach dem Kreditgedödel, die wäre wohl schon irgendwie seit 2010 im Gange gewesen. Und ja, dass da die Gerkens aufgetaucht ist, das hätte wohl irgendwie der Gläsecker der Blöd mitgeteilt, dass die Kreditgeberin eigentlich war. Ich meine, am Ende ist es eh völlig scheißegal, wer da Kreditgeber war. Wulff hat einen verdammt günstigen Kredit bekommen und auf explizite Nachfrage geleugnet, mit dem Kreditgeber was zu tun zu haben. Na, aber ey. So, auch am Mittwoch gab es dann den Ruderwald, weil der Anwalt dann nämlich eine Veröffentlichung der Fragen und Antworten abgelehnt hat, weil eine Veröffentlichung der an uns gestellten Journalistin anfragen würde das Recht der jeweils anfragenden Journalistin am eigenen Wort und an dem Schutz ihrer Rechercheergebnisse oder Ziele verletzen. Und dann ist ausgedrückt, ja, der Anwalt hat sich dann vermutlich auf Wulffs Anregung hin eine neue Begründung aus dem Arsch gezogen. Was dann auch wieder sehr dünn ist, weil da hat es jetzt der Ball bei den Journalisten, die dann nur sagen müssen, ach, veröffentlicht ruhig. Was dann nämlich auch passiert ist, mehrere Zeitungen, darunter die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung, entbanden Wulffs Anwalt von der Pflicht, ihre Rechercheergebnisse zu schützen. Also ich meine, wenn man den Ball schon bei den Journalisten hinlegt, natürlich treten die den. Also die Begründung, die hat sich schon in Wohlgefallen aufgelöst. Aber hey. Also auch das wird noch weitergehen. So, dann gibt's Wirtschaft. Hofftehen, weil nämlich Griechenland auf ein Ende der Verhandlungen über einen Schuldenschnitt bis Mitte des Monats erhofft, sagen Quellen aus dem Finanzministerium in Athen, der Nachrichtenagentur dpa. Athen verhandelt mit Banken und Versicherern, bla 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 bla. Der Schuldenschnitt, der kein Schuldenschnitt ist und noch nicht mal mehr irgendwie verpflichtend ist, über den verhandeln sie noch. Da gibt's Nobin, die Bundesregierung lehnt einen nationalen Alleingang bei der Tobin-Finanztransaktionssteuer weiter ab. Ziel sei es nach wie vor, die Abgabe innerhalb der 27 EU-Staaten einzuführen, sagt der Regierungssprecher Seibert in Berlin. Sarkozy ist dagegen nach den Worten seines Sonderberaters bereit, in dieser Frage voranzugehen, und zwar mit einer euroweiten Einführung. Na, also Merkel will die nicht. Hallo? Irgendjemand anwesend, Hirn. Dann gab es Fitch-Garn. Nach den Ratingagenturen Standard und Poor's und Moody's hatten nun auch Fitch die Kreditwürdigkeit Ungarns auf Ramsch-Niveau herabgestuft. Außerdem setzt Fitch den Ausblick auf negativ. Die Herabstufung sei eine Reaktion auf die schwere Finanzkrise des Landes. Bla, 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 bla. Bla, Ungarn ist pleite. So, am Sonntag gab es dann IWF, die den Griechen entglauben, weil nämlich da Zweifel wachsen, dass Griechenland ohne eine weitere umfassende Umschuldung zu retten sei, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, glaubt der IWF nicht, dass Griechenland auf Basis der bisherigen Sanierungspläne seine Schulden dauerhaft tragen könne. Ja, ach, weil nämlich in die nächste Krise reinsparen übrigens nicht gut für die Wirtschaft ist. Ach, kann irgendwem auch mal auffallen, ne, dass der IWF das erst jetzt auffällt, wirft allerdings die Frage auf, ob die überhaupt von irgendwas eine Ahnung haben. So, Frankreich will dann eine Finanzmarkttransaktionssteuer 2012 einführen und Deutschland dafür gewinnen, notfalls aber auch einen Alleingang machen. Übrigens, in Großbritannien gibt es eine Stamp Tax, eine Art Kapitalverkehrssteuer, seit 1694, vermelden die Nachdenkseiten. Also Merkosi hat sich dann beraten und bei dem Treffen im Kanzleramt dürfte es zudem um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer gehen. Hier plant Frankreich notfalls einen Alleingang. Berlin strebt dagegen weiterhin eine Einführung der umstrittenen Abgabe auf EU-Ebene in allen 27 Staaten an. Was dann nichts wird, weil da allerspätestens die Briten mit einem lauten Nö rüberkommen. Aber hey, dann gibt es einen Negativzins. Montag gab es die Meldung, dass Deutschland jetzt Kredite vergeben kann und dafür dann sogar mehr Geld wiederbekommt, als sie weniger Geld wieder zurückzahlen muss, also negative Zinsen. Huch. Oder anders ausgedrückt, irgendwie ist da gerade irgendwelchen Anlegern, die halt ihr Geld zwingend in AAA-Anlagen werfen müssen, aufgefallen, dass es irgendwie nicht mehr so viele AAA-Anleihen gibt, bei denen die Hoffnung besteht, dass sie nicht demnächst dann nicht mehr AAA sind, sondern nur noch AA und dann voll von Arsch. Aber ja, da gab es eine Merkosi-Erwartung. Merkosi ist zuversichtlich, dass die EU-Verträge zur geplanten Fiskalunion spätestens im März unterschrieben werden können. Man sei bei den Verhandlungen über die nationalen Schuldenbremsen gut vorangekommen, sagt die Kanzlerin nach einem Treffen mit Sarkozy in Berlin. Beide Politiker betonten ihren Willen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer und sprachen sich dafür aus, alle 27 EU-Staaten dafür zu gewinnen. Mit Blick auf die angespannte Lage in Griechenland, sagte Frau Merkel, Ziel sei weiterhin, dass kein Land aus der Eurozone ausscheide. Auch wolle man die Europäische Zentralbank um Hilfe bitten, damit der Rettungsschirm EFSF stärker und wirksamer werde. Bla, 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 bla. Dann gibt's Eurotobin, weil sie dann halt doch festgestellt haben, naja, also ne, EU-weit, das wird wohl tendenziell nichts. Da gibt's mindestens einen Staat, der jetzt danach aussieht, dass das nicht mitmacht. Na gut, dann machen wir es nur da, wo der Euro ist. Da können wir schließlich noch mehr Druck ausüben. Alles noch am Montag gewesen. Dann hat die FDP am Dienstag verkündet, nein, auf gar keinen Fall werde es eine Finanztransaktionssteuer mit ihnen geben. Und der Schäffler warnte die Kanzlerin davor, die Börsensteuer notfalls nur in der Eurozone einzuführen. Derartige Überlegungen seien eine Gefahr für Europa, da die Schweden und Großbritannien ausgrenzten. Die dediziert gegen eine Finanztransaktionssteuer sein. Ja, deswegen soll es ja auch nicht in Euro. Soll es nur in Euro und nicht in EU kommen. Hallo? Irgendjemand zu Hause, Herr Schäffler? Na, also die FDP hat dann laut gebrüllt, beziehungsweise der Schäffler hat gebrüllt. Dann gab es übrigens teuer Lohn, rund 2 Milliarden Euro. So viel Geld musste der Staat im vorigen Jahr aufwenden, um Geringverdienern mit Vollzeitjob das Existenzminimum zu sichern, berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf eine DGB-Studie. Rechne man noch sozialversicherungspflichtige Teilzeitjobber hinzu, habe der Staat sogar 4 Milliarden Euro über Hartz-IV-Leistungen beigesteuert. Das nennt man übrigens Querfinanzierung von Sklavenarbeit. Ja, weil Leute, die nicht von ihrem Vollzeitjob leben können und stattdessen noch Hartz IV brauchen, zusätzlich zum Job, das ist ja nun schlicht und ergreifend eine Untermindestlohnentlohnung. Sklavenarbeit. Ja? Das ist übrigens das, womit das Wachstum in Deutschland gerade finanziert wird. So. Dann hält der Kubicki, der schleswig-holsteinische FDP-Spitzenkandidödel, dagegen und gegen den Kurs von Rösler in der Leipziger Volkszeitung rät er seiner Partei, ihren harten Ablehnungskurs aufzugeben. Die Finanztransaktionssteuer müsse kommen, so Kubicki. Halte es nicht für klug, in dieser Frage einen Konflikt mit der Union aufzubauen. Die FDP lehnt eine Einführung der Abgabe auf Finanzgeschäfte allein in den 17 Euro-Staaten bislang ab. Dann gibt es Dänobin, weil nämlich auch die Dänen jetzt irgendwie, die dänische Wirtschaftsministerin, wie immer man die ausspricht, warnte in Kopenhagen davor, dass solch eine Steuer in der Europäischen Union bis zu 0,7 Prozentpunkte Wachstum und tausende Arbeitsplätze kosten könnte. Mir wäre neu, dass in Geld, virtuelles Geld durch die Gegend schieben, tausende Arbeitsplätze rumliegen. Na, also Blödfug. So, dann hat der Fuchs gerösler, der Unionsfraktionsvize Fuchs, sagte in Zeitungsinterviews, die Steuer würde den Finanzplatz Deutschland schaden, da Börsengeschäfte und Arbeitsplätze nach London abwandern würden. Wo es dann auch schon eine Gegenmaßnahme überlegt gab, nämlich dass Banken da die Steuer bezahlen müssen oder die Steuer bezahlen müssen, wenn sie ihren Hauptsitz da haben, wo die Steuer gilt. Na, also entweder ziehen die komplett alles ab, verzichten dann aber auch auf jede Form von Subvention oder sie zahlen diese blöde Steuer halt. So, dann gibt es übrigens den Abschwung, Weil wir nämlich schätzungsweise 0,25% negatives Wachstum, also Rezession haben. Nein, eine Rezession ist es erst, wenn 2 Quartale in Folge gilt. Oder anders ausgedrückt, hoch, der erste Schritt in die Rezession ist auch in Deutschland angekommen. Ob das vielleicht was mit Schwarenkosten ist, was es Wolle zu tun haben könnte? Griechenmeer. Die EU-Staaten müssen möglicherweise ihren Beitrag für Griechenland noch einmal erhöhen, weil natürlich reicht das nicht, dass sie sich in die Krise reinsparen. Bla bla blub. So, genau, dann hier noch aus der Kategorie andere Meldungen. Das Skript für Bradley Mannings Anhörung ist geleakt. Ein Skript, wundert ihr euch? Ach, das ist ganz normal, das haben die Russen damals in den 50ern auch so gemacht bei ihren Schauprozessen, das spart enorm Aufwand. Das ist natürlich Fehlfe. Wobei irgendwie die offizielle Begründung war, dass sie sich an den genauen Wortlaut von irgendwelchen Blubberformulierungen halten würden. Und PKV-Exodus ist am Montag mir in die Finger gefallen, weil nämlich eine zunehmende Zahl an Privatpatienten einem Medienbericht zufolge den Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung anstrebt. Das Nachrichtenmagazin Spiegel schreibt, aufgrund zum Teil deutlich steigender Beiträge seien vergangenes Jahr etwa 68.000 Privatversicherte zur Technikerkrankenkasse gegangen. Bei der Barmer Gag seien es knapp 28.000 gewesen. Auch die AOK verzeichne immer mehr Anfragen. Häufig werden demnach gesetzliche Schlupflöcher genutzt, da ein Wechsel eigentlich nur bei Arbeitslosigkeit oder sinkendem Gehalt möglich ist. Na, weil die Privaten, die ja angeblich ach so großartig finanzieren würden und bei denen so viel billiger sei, versichert zu sein, die haben halt ganz schwungvoll die Preise angezogen. Und ja, da gibt es dann natürlich Leute, die da raus wollen. Dann gab es übrigens auch ein Dementi davon, weil ein Sprecher des Fachverbands PKV sagte den Stuttgarter Nachrichten, jedes Jahr wechselten weist aus mehr gesetzlich Versicherte in die private Krankenversicherung, als umgekehrt. Einen anderen Anschein zu erwecken, sei unseriös. Ja, Bullshit. Da gibt es übrigens eine Sauerstimmung, weil nämlich jetzt die Abstimmung über die Zukunft von Oberbürgerdödel Sauerland läuft. Die Bürger können ihre Stimme persönlich oder per Brief abgeben. Letzter Tag ist der 12. Februar. Ein breites gesellschaftliches Bündnis fordert die Abwahl Sauerlands. Und dann werden wir mal gucken müssen, ob Sauerland hinterher dann noch im Amt bleiben kann oder ob es irgendwelche Gründe gibt, warum er dann vielleicht doch nicht mal bleiben kann. So ein Zufall aber auch. So. Und dann kommen wir auch schon in der Musikecke an. Da gibt's Rapalje vom Bahrenfeld, Sonntag, 17.05 Uhr. You couldn't have come at a better time, 4 Minuten 56 lang. Gefolgt von Süßstoff vom 7. Januar. Man hat es schwer als Bundespräsident, 3 Minuten 45 lang und aus deren Podcast geklaut. So, und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Und nach 45 Minuten sage ich dann einfach viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Rundfunk hier rum. Das ist Deutsch. Rundfunken.
Deutsche Rundfunk. Rundfunken.
Hey, waren wir nicht in einer Sonnensegel? Ist er weggeflogen gerade? Es ist Wetter so schlimm, dass es hingeflogen ist. Hingefunkt. Das nächste Lied, was wir spielen, ist für die Leute, die gestern da waren. Wer war gestern da? Aha. Weil wir wollen eigentlich immer andere Lieder spielen, Stücke und so. Aber einiges wird immer nachgefragt und eigentlich möchte man einfach immer für euch spielen. Nämlich ein Lied, die für die Leute ist, die gestern da waren, die heute da sind und die auch nächste Woche da sein werden. Aber nicht hier, auch nicht beim MPS, aber bei unserem 15-jähriges Jubiläum. Wer ist nächste Woche bei unserem 15-jähriges Jubiläum?
Ja, wir haben nur 3 Besuche nächste Woche.
Es wird toll. What is this place we've come to? We don't know what to say. Long to see you today, frightened after day. You might be in a better place, you might be today. Coming's a good place to die, I know we could be still.
You couldn't have come at a better time, you couldn't have come at a better time, you couldn't have come at a better time.
Not if you try, although,
not if you try.
You're looking into my eyes, my love. Don't
feel. Is it something you're not sure of? Is it something true and fine? Or is it just another case of the right thing but at the wrong time?
Hören. Süßstoff der Woche. Die Christoph-Süß-Kolumne immer samstags ab 9 Uhr in Orange.
In seinem Hauptwerk Sein und Zeit analysiert Martin Heidegger das Wörtchen Mann. Wenn man Mann sagt, meint man immer die anderen. Also immer. Auch wenn jemand anders Mann sagt, dann meint er auch die anderen. Mann ist also ein Wort, hinter dem man sich als Sprecher versteckt, indem man sich auf eine virtuelle Allgemeinheit bezieht. Oder noch anders, wer Mann sagt, ist eine totale Pfeife. Okay, und jetzt hören wir mal unseren Bundespräsidenten.
Man wird auch ein bisschen demütiger. Man wird lebensklüger und man muss aus eigenen Fehlern lernen. Und gerade die Glaubwürdigkeit, die man als Bundespräsident braucht, die wird man nur zurückerlangen, wenn man auch im Umgang mit seinen eigenen Fehlern Lernfortschritte unter Beweis stellt.
Da fragt man sich doch, ob das jetzt gelungen ist. Glaubt man denn dem Bundespräsidenten oder hat man noch Zweifel? Besonders wenn man hört, dass die Bild-Zeitung seiner Darstellung widerspricht, ebenso wie die BW-Bank. Ist man dann überzeugt? Also Sie, ich, Mann halt. Laut einer Blitz-Umfrage finden ja 57% der Deutschen eher, Mann ist das peinlich. Mancher vermutlich besonders, weil der Herr Bundespräsident auch Sachen sagte wie...
Und natürlich denkt man viel jetzt über die Bibelstelle nach. Derjenige, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Wer ist der Mann, der das da dachte? Also ich gehöre ja eher nicht zu den Manns, die übers biblische Steinewerfen nachgedacht haben. Rauswerfen den Mann aus dem Amt. Ja, darüber schon eher. Aber Steine, na, sowas tut man doch nicht. Aber warum hat sich denn der Mann Wulff überhaupt so neurotisch verhalten und bei Redakteuren und Konzernchefs angerufen, um eine Veröffentlichung zu verhindern?
Vielleicht muss man die Situation auch menschlich verstehen.
gerne. Dann macht man, also mir, also okay, dann macht man das halt. Und was jetzt genau?
Wenn man im Ausland ist, in 4 Ländern in 5 Tagen, 10 Termine am Tag hat und erfährt, dass Dinge während dieser Zeit in Deutschland veröffentlicht werden sollen, wo man mit Unwahrheit in Verbindung gebracht wird, wo man also Vertrauensverlust erleidet, dann muss man sich auch vor seine Familie stellen.
Die Familie. Wenn man die schützt, dann findet man das immer gut. Aber man dachte ja eher, es ginge weniger um die Familie des Bundespräsidenten, die ein Darlehen bekommen hätte, als halt Mann, also der Herr Wulff. Und der Stress im Amt, ja, schon schlimm. Aber muss man das nicht einfach aushalten, so als Politiker? Der Herr Dobrindt von der CSU auf jeden Fall warnt jetzt immer, man dürfe das Amt des Bundespräsidenten nicht weiter durch Kritik beschädigen, wobei man sich fragen könnte, ob nicht der Bundespräsident selber sein Amt beschädigt. Nein?
Ich glaube, dass er mit seiner Art jetzt der Transparenz da die beste Grundlage dafür gibt, dass die Menschen ihm weiter das Vertrauen schenken.
Ja, die Menschen. Von welchen Menschen spricht der Herr Dobrindt da jetzt genau? Von Ihnen? Von mir? Von sich? Also von Mann halt. Aber ich bin nicht sicher, ob man die schon überzeugt hat. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Aber wer bin ich schon? Halt irgend so ein Mann.